NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. August 1843. Der Geburtstag des Chemikers und Unternehmers Leo Ganz.
Die Spitzen von Politik und Gesellschaft in Frankfurt sind im neuen Anbau des Städel-Instituts versammelt. Auf diesen Tag, einen Samstag im Mai 1921, hatte die Kulturszene der Main-Metropole lange gewartet.
Dieser Erweiterungsbau war noch viel größer angelegt, als er letztendlich vollendet wurde. Es war nämlich auch ein Auditorium geplant.
Iris Schmeisser, Leiterin des historischen Archivs des Städel.
Leo Ganz hat die Eröffnungsrede gehalten und er hat auch gesagt, er hätte sie natürlich gerne in dem Auditorium gehalten, was allerdings nie umgesetzt werden konnte.
Der geheime Kommerzienrat Leo Ganz ist mit 77 Jahren eine der bekanntesten Persönlichkeiten in Frankfurt. Er gehört zum erlauchten Kreis der sogenannten Administratoren, die im Ehrenamt das Museum leiten. Zunächst begrüßt er den Oberbürgermeister und die anderen Gäste und huldigt dem Gründer und Namensgeber Johann Friedrich Städel.
Die Administration hat es alle Zeit für ihre heilige Pflicht gehalten, im Geiste Städels sein Vermächtnis zu verwalten, sodass wir uns dem stolzen Glauben hingeben können, dass, wenn heute Vater Städel aus seligen Gefilden auf sein Institut niederblicken könnte, er wohl zufrieden wäre mit dem, was aus dem Bäumchen geworden ist, das er gepflanzt.
Dann verlässt der Mann am Rednerpult überraschend diese freundliche Tonart. Frankfurt, so sagt er, sei in den vergangenen 100 Jahren eine reiche Weltstadt geworden. Doch die Stadt müsse mehr Verantwortung übernehmen.
Die vornehme Pflicht einer städtischen Verwaltung, den Kunstsinn der Bevölkerung zu fördern, die Liebe zur Kunst in der Jugend zu wecken und den Einwohnern Gelegenheit zum Schauen, Genießen und Studieren von Werken der Kunst zu geben, die drückte unsere Behörden nicht. Frankfurt erhob sich zur Kunststadt, ja zeitweilig zu einer führenden in Deutschland, ohne dass der Stadtsäckel dafür irgendwie in Anspruch genommen wäre.
Eine so deutliche Mahnung kann er sich leisten. Alle im Saal wissen, dass Leo Ganz mit seinem Geld, seinen Verbindungen und seiner Durchsetzungskraft den längst überfälligen Erweiterungsbau erst möglich gemacht hat.
Das Selbstbewusstsein basierte sicherlich auf den hohen Verdiensten der Frankfurter jüdischen Elitefamilien. Das wird ganz klar aus den Quellen.
Die Historikerin und Leo Ganz-Biografin Monika Gröning.
Die Stadt Frankfurt ruhte sich offenbar darauf aus und verschloss das Stadtsäckel. Das ärgerte Leo Ganz, zumal die jüdische Elite der Stadt wiederum das Risiko einging, wie wir aus den Quellen wissen, gerade wegen ihres Engagements in den Fokus des Antisemitismus zu geraten, der gerade seit 1873 wieder die jüdische Bevölkerung sehr bedrängte, obwohl diese seit 1866 gleichberechtigte deutsche Staatsbürger waren. Das war eine ungute Situation, die Leo Ganz verbitterte.
Leo Ganz wird am 4. August 1843, heute vor 175 Jahren, in der Frankfurter Predigergasse im jüdischen Teil der Stadt geboren, als jüngstes von 6 Kindern. Die Wurzeln der Familie reichen zurück bis ins 14. Jahrhundert. Es ist eine in ganz Europa verzweigte Dynastie, aus der Philosophen, Juristen und Bankiers hervorgehen. Leo Ganz' Vater ist zunächst Lehrling, später allein Inhaber eines Unternehmens, das mit Naturfarben auf Pflanzenbasis handelt. In diese Leopold Casseller & Company wäre Leo wohl auch eingetreten, doch 1862 gibt es eine technische Neuerung, die Folgen für die Firma haben sollte. Der synthetische Farbstoff Fuchsin wird erfunden, ein Färbemittel für Wolle und Leder.
Als aber nun die älteren Familienmitglieder sich eine Probe davon kommen ließen, dann wurde allen sofort klar, dass Leo Ganz umgehend mit dem Chemiestudium, mit dem Schwerpunkt Tierfarbensynthese beginnen musste, ob er nun wollte oder nicht. Denn die Einkünfte der Farbengroßhandlung würden bald versiegen.
Da Frankfurt noch keine Universität besitzt, geht er nach Heidelberg, wo er bei Professor Emil Erlenmeyer studiert, dem Namensgeber jenes Glasgefäßes, das jeder Schüler aus dem Chemieunterricht kennt. Erlenmeyer sieht Leo Ganz' Talent und ermuntert ihn, auch nach dem Studium in Briefen immer wieder, sich selbstständig zu machen.
Vor allem ermutigte Erlenmeyer Leo Ganz, eine chemische Fabrik zu bauen, sich einen Kapitalisten, wie er sich ausdrückte, zu suchen und mit der Chemie Geld zu machen, was eigentlich unter Wissenschaftlern der damaligen Zeit ziemlich verpönt war.
1868 eröffnet Leo Ganz in Frankfurt zunächst ein Labor, um in Experimenten herauszufinden, ob und wie die Synthese von Farben aus Kohlenteer im großen industriellen Maßstab funktioniert. 2 Jahre später ist er soweit. Mit gerade mal 27 Jahren baut er die Fabrik in Fechenheim, östlich von Frankfurt. Denn so eine qualmende und stinkende Anlage wollen die feinen Frankfurter nicht in ihrer Stadt haben.
Hier war der Eingang. Ziemlich genau 200 Meter in die Richtung und links und rechts 150 Meter. Und das war es auch schon für den Start. Die Gebäude waren sehr einfach gehalten, also in der Regel eingeschossige Fachwerkgebäude. Alles in Holz, also auch die Apparaturen, viel mit Holz. Teilweise ausgebleit oder ausgemauert. 16 Beschäftigte waren zu Beginn da. Überwiegend hier aus Fechenheim, nähere Umgebung.
Rainer Konrad ist Chemiefacharbeiter und hat ein besonderes Faible für die Industriegeschichte seiner Heimat.
Im Wesentlichen hat man damals Fuchsin hergestellt auf Arsensäurebasis. Da muss ich jetzt kritisieren, das war technologisch zu dem Zeitpunkt, wo man hier angefangen hat, nicht mehr Stand der Technik. Also hier gab es schon ein besseres Verfahren, das Nitrobenzolverfahren mit Arsensäure. Das war sehr umweltschädigend.
Konkurrenten wie Höchst oder BASF sind zu diesem Zeitpunkt bereits weiter in der Entwicklung. Leo Ganz und sein Kasseller-Werk kämpfen ums Überleben. Er holt seinen Neffen Arthur von Weinberg und den Chemiker Meinhard Hoffmann in die Firma. Vor allem letzterer ist ein Glücksgriff. Er krempelt die Produktion um und, noch viel wertvoller, erweist sich als genialer Erfinder von chemischen Zwischenprodukten für die Farbensynthese. Die Historikerin Monika Gröning.
Casella konnte sich jetzt eine führende Position unter den Farbenherstellern der Welt aufbauen. Mit der nach Hoffmann benannten und von ihm 1890 entwickelten H-Säure, mit der Azofarben preiswert und nun in großen Mengen hergestellt werden konnten, kam es zu dem kometenhaften Aufstieg der Casella.
1910 hat das Unternehmen Casella mehr als 2000 Beschäftigte. Von der damaligen Größe zeugt noch heute das mächtige Verwaltungsgebäude in Fechenheim, auf dessen Dach weithin sichtbar der Casseller Schriftzug mit dem stilisierten Erlenmeyer-Kolben thront. Auf dem Gelände befinden sich noch immer chemische Betriebe. Einer davon ist die Firma Alessa, die zwar keine Farben mehr herstellt, sich aber trotzdem als Nachfolger der Casseller sieht und auch das Andenken von Leo Ganz pflegt. Ja. Rainer Konrad ist Betriebsrat bei Alessa. Er öffnet die Tür zum früheren Casino-Gebäude.
Okay, da hängt der. Das ist ein Gemälde von ihm. Das hängt schon ewig hier. Das ist 1909 gezeichnet worden. Hier hat er auch gegessen. Das Casino ist also noch zu seinen Lebzeiten gebaut worden. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, in welchem Raum.
Leo Ganz wird als rastlos und willensstark beschrieben. Ein Alpha-Tier, würde man heute sagen.
Vom Prinzip, Patriarchen waren sie damals alle. Sie haben sich um die Zukunft gekümmert, Ideen entwickelt, aber so der direkte Umgang mit den Mitarbeitern, das war eher nicht der Fall. Aber wenn es Probleme gab, sind die Weinbergs und Leo Ganz immer so beschrieben worden, dass sie einen Ausgleich gesucht haben. Also nicht die harte Linie gefahren haben, sondern immer versucht haben, sich mit Betriebsrat oder den Sprechern der Belegschaft zu verständigen.
Verständigung suchte Leo Ganz auch mit der Konkurrenz. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts beteiligt er sich an Überlegungen der Chemieriesen an Rhein und Main, ihre Produktion aufeinander abzustimmen. Das mündet 1925 in der Gründung der Interessengemeinschaft, kurz IG Farben. Als Familienunternehmen kann Casella den großen Aktiengesellschaften nicht mehr Paroli bieten und geht in der IG Farben auf. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Gründerfamilien bereits weitgehend zurückgezogen.
Die Familien Ganz und Weinberg hatten bereits 1925 ihren Einfluss in der Firma verloren. Leo Ganz hielt nur noch 6,25%, die Familien insgesamt 19,7%, aber die BASF, Bayer und Höchst dagegen fast 70%. Das hing meines Erachtens mit der relativ hohen Kapitalentnahme durch die einzelnen Familienmitglieder zusammen.
Casella hat Leo Ganz zu einem vermögenden Mann gemacht. Er investiert sein Geld anderweitig, auch im Ausland, sodass es später vor den Nazis sicher ist. Aber er spendet und stiftet auch großzügig. Vor allem in seiner Heimatstadt, die er nur zum Studieren verlassen hatte. Das erklärt vielleicht seinen Ehrgeiz, Frankfurt zu einer Universität zu verhelfen. Michael Maser hat eigens dünne Stoffhandschuhe angezogen, als er vorsichtig ein Buch aufschlägt. Nur ganz selten holt der Leiter des Universitätsarchivs den originalen Gründungsvertrag der heutigen Goethe-Universität heraus. Der Deckel ist mit weißem Leder bezogen und goldener Schrift verziert.
Und wenn wir hier auf die letzte Seite des Vertrages gehen, dann sehen wir die Unterzeichner. An erster Stelle natürlich der Magistrat der Stadt Frankfurt. Die Stadt Frankfurt hat die Universität ja mitgegründet. Und neben der Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften und verschiedenen anderen Stiftungen unterzeichnet für den Vorstand des Physikalischen Vereins auch hier Dr. Leo Ganz.
Leo Ganz ist nicht nur Mitgründer, sondern auch einer der ersten Finanziers der Universität. 1 Million Reichsmark stellt er selbst bereit und überzeugt andere wohlhabende Frankfurter, auch Geld zu stiften. Er will eine Hochschule der Bürger, die nicht vom preußischen Staat abhängt. Dafür braucht er die Genehmigung aus Berlin, das sogenannte Privileg. Kaiser Wilhelm zögert. Leo Ganz hat seine finanziellen Zusagen nämlich an Bedingungen geknüpft, auch an eine zeitliche.
Wenn bis 1. Januar 1915 die Gründung der Universität nicht erfolgt ist, ist die Verbindlichkeit dieser Zusage erloschen.
Dieses Selbstbewusstsein von Leo Ganz ist ein Selbstbewusstsein der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger. Denn dieses Ultimatum, wenn man es so bezeichnen mag, richtet sich ja nicht gegen die Frankfurter, die nicht in die Pötte kamen, sondern gegenüber dem preußischen Staat.
Am 1. August 1914 ist es soweit. Gerade noch rechtzeitig vor Ablauf der gesetzten Frist zum Wintersemester 1914-15 nimmt die Universität ihren Vorlesungsbetrieb auf.
Leo Ganz als Vertreter der chemischen Industrie hatte natürlich auch ein Interesse, dass es in Frankfurt eine Universität gibt, in der Chemiestudenten ausgebildet wurden oder in dem auch chemische Forschung gemacht wurde.
In seiner Heimatstadt hat Leo Ganz viele Spuren hinterlassen. Eine Straße im Chemiestadtteil Fechenheim ist nach ihm benannt. Er hat Skulpturen gekauft, die bis heute an öffentlichen Plätzen in Frankfurt zu sehen sind oder in Sammlungen wie der des Städelschen Instituts. So wundert es nicht, dass sein Name neben anderen bekannten Persönlichkeiten auf der Stiftertafel im Eingangsbereich des Städel steht. Es ist eine Marmorwand, die nicht so wirkt, als wäre sie aus der Zeit von Leo Ganz. Der Eindruck täuscht nicht.
Es ist nicht die ursprüngliche Tafel, die hier einmal war. Die Namen der jüdischen Stifter wurden 1938 hier entfernt. Was mit der ursprünglichen Stiftertafel passiert ist, das ist nicht so genau rekonstruierbar. Es gibt einen Hinweis darauf, dass sie als Metallspende vorgesehen war.
Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 bringt tiefgreifende Veränderungen für Leo Ganz. Er ist jetzt fast 90 und längst zum Christentum übergetreten. Wegen seiner jüdischen Herkunft schikanieren ihn die Nazis. Ämter und Mandate legt er von sich aus nieder, um einem demütigenden Ausschluss zuvorzukommen. Leo Ganz stirbt im September 1935, einen Tag vor Verkündung der Nürnberger Rassengesetze. Nicht verarmt, aber verbittert. Die Historikerin Monika Gröning hat ausführlich über Leo Ganz und dessen Familie geforscht.
Sein Sohn Richard schreibt in seinen Lebenserinnerungen, Leo Ganz sei tief deprimiert gewesen. Ich kann nicht sagen, wie er selbst sein Leben und Wirken bilanziert hat. Man kann vermuten, dass er für sein reiches und sehr erfolgreiches Leben sehr dankbar war.
Die Grabstätte von Leo Ganz und seiner Frau Luise auf dem Frankfurter Hauptfriedhof wirkt eher schlicht, verglichen mit manchen Mausoleen, denen man hier begegnet. Lediglich ein kleines rotes Schild ragt über den Bodendecker hinaus und gibt Hinweis, dass hier ein ganz besonderer Mensch seine Ruhestätte hat. Kurz und bündig steht dort: Ehrengrab laut Magistratsbeschluss.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an Leo Ganz, der am 4. August 1843 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
Info. Wissen, was die Welt bewegt.